Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, der vorletzten in diesem Jahr 2025. Denn kaum zu glauben, aber ja, wir steuern mit großen Schritten auf das Jahresende zu. Ein Jahr, das wie immer viele schöne Momente bereitgehalten hat, aber eben auch ein paar Stolpersteine. Und um genau diese Stolpersteine soll es hier heute gehen, allerdings aus einer sehr speziellen Perspektive, der freischaffenden MusikerInnen. Deren Alltag wird nämlich zunehmend herausfordernd. Schwindende Fördermittel, wegbrechende Live-Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten, kaum nennenswerte Erlöse aus dem Streaming und nun auch noch neue Risiken durch KI-generierte Musik. Die Liste ließe sich problemlos fortführen. Und vielleicht spürt ihr schon, die Lage ist ernst, komplex und sie betrifft eine ganze Branche. Genau deshalb habe ich für diese Folge mit Nina Graf vom Verband Pro Musik gesprochen. Wir reden über die aktuelle Situation der Musikindustrie, über die Realität freischaffender KünstlerInnen, darüber, was sich hinter Pro Musik eigentlich verbirgt und vor allem darüber, was sich dringend ändern muss, damit Musikschaffende auch in Zukunft noch von ihrer Kunst leben können. Ich bin Liz Remter, schön, dass ihr da seid. Los geht's!
Ich bin Nina Graf. Als Künstlerin bin ich als Miu unterwegs und ich bin seit über 10 Jahren Musikerin, Sängerin, Songschreiberin, mache das vor allem mit meinem eigenen Projekt. Und neben meiner eigenen Musik bin ich so natürlich als Musikerin unterwegs, aber auch kulturpolitisch relativ aktiv und bin im Vorstand von Pro Musik, einem Verband, der sich für die Interessen von freischaffenden Musikschaffenden einsetzt.
Nina Graf, alias Miu, eine Hamburger Sängerin und Songwriterin, die modernen Soul, Pop und Retro-R&B zu einem ganz eigenen, warmen Sound verbindet. Mit ihrem DIY-Spirit und detailverliebten Songwriting hat sie sich in den vergangenen Jahren als Künstlerin in der deutschen Musikszene etabliert. Neben ihrer Arbeit im Studio und auch auf der Bühne engagiert sie sich intensiv für bessere Bedingungen für Musikschaffende und ist Vorstandsvorsitzende des Verbands Pro Musik, der sich für die Interessen freischaffender MusikerInnen in Deutschland einsetzt. Bevor all das aber entstehen konnte, muss Nina ja überhaupt erst ihren Weg und ihre Leidenschaft zur Musik gefunden haben. Denn ohne all das wäre sie vermutlich nie bei Pro Musik gelandet.
Also Musik hat mich immer mein Leben lang begleitet und ich weiß gar nicht, wann das war. Also seit meiner Kindheit und ich habe auch immer Musik gemacht. Meine Eltern waren so lieb und so privilegiert war ich, dass man mir das möglich gemacht hat, dass ich Klavier lernen konnte und dass ich irgendwie Musik in meiner Freizeit machen konnte. Aber das hat ganz lange überhaupt gar keine Idee dafür gegeben, dass man das beruflich machen konnte. Ich bin ein Millennial, das heißt, ich kenne die Zeit noch ohne Internet und als das Internet noch nicht so voller Informationen war wie heute. Und das heißt, es gab eine große Frage, okay, wie macht man denn sowas beruflich? Und das heißt, ich habe erst was ganz anderes beruflich gemacht und der zündende Funke, sich zu überlegen, das beruflich zu machen, der kam, als ich mal in New York war. Da habe ich schon gerade meine erste Ausbildung fertig gemacht und wollte mir das leisten, mal nach New York zu fliegen. Und dachte, boah, wenn ich da bin, vielleicht kann ich da irgendwo auch Musik machen. Und das habe ich auch gemacht in so einer kleinen Singer-Songwriter-Session. Das war total unspektakulär. Das hätte man auch hier in Hamburg haben können. Aber das Wichtige war, dass das halt in New York war und dass ich diese Frage mir gestellt habe, wenn ich das nicht einmal richtig versuche, vielleicht bereue ich das, wenn ich alt bin. Und das war der Punkt, wo ich dann alles so ein bisschen auf eine Karte gesetzt habe.
Die Ausbildung, die Nina abgeschlossen hat, nennt sich Kauffrau für Marketingkommunikation. Eine Qualifikation, die sich im Rückblick als erstaunlich wertvoll erwiesen hat. Denn Marketing-Skills gehören heute zu den Fähigkeiten, die MusikerInnen dringender brauchen denn je. Gerade in einer Zeit, in der viel über DIY-Strukturen, Selbstvermarktung und direkte Kommunikation mit der eigenen Community läuft. Ob Social Media, Release-Strategien, Branding oder das Erreichen neuer Zielgruppen. Wer diese Mechanismen versteht und selbst gestalten kann, hat als unabhängige KünstlerInnen einen enormen Vorteil.
Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Also auch bis heute in meinem Beruf einfach nochmal eine leicht andere Brille drauf zu haben. Und ich fand Werbung auch irgendwie immer lustig. Das hört sich jetzt total doof an, aber ich fand, dass das auch ganz viele Themen vereinbart, die mich heute noch interessieren. Also von visuellen Themen zu eben Musik, Kultur, Gesellschaft, Zeitgeist. Und Musik war irgendwie auch ein Teil davon und ist es ja eigentlich auch umgekehrt, so diametral immer noch alles.
Irgendwann muss für Nina ja aber auch der Punkt gekommen sein, wo sie beschlossen hat, nein, das Musikmachen alleine reicht nicht. Ich möchte auch andere Musikschaffende unterstützen und mich für ihre Belange einsetzen.
Das kam ehrlich gesagt relativ früh. Also ich engagiere mich schon seit 2018 auch in Hamburg bei Rock City, weil ich... Und das war irgendwie schon immer so einen relativ ausgeprägten und vielleicht auch nervigen Gerechtigkeitssinn habe. Und wann immer ich gehört habe, dass beispielsweise auch irgendwelche Hotelpianisten für zu wenig Geld spielen lassen oder dass, ich glaube, in den Schlagzeilen war ich mal, weil ich öffentlich gemacht habe, dass ein großer Rewe Leute bei sich neben dem Kühlregal spielen lassen wollte für umsonst, um zu sagen, dass das eine tolle Chance ist. Und da werde ich seit eh und je immer ein bisschen garstig und finde, dass Musik als etwas, was unser ganzes Leben begleitet, und das sage ich in erster Linie auch erstmal als Musikkonsumentin, mehr Wertschätzung verdient. Und vor allem war es auch so der Punkt zu sagen, naja, wenn mich das stört, dann kann ich ja jetzt alt und grätzig und nervig werden oder ich kann versuchen, was dran zu ändern.
Und genau das tut sie jetzt beim Verband Pro Musik.
Pro Musik ist ein Verband, der die Interessen von beruflichen und freischaffenden Musikschaffenden, das ist wichtig, nicht für angestellte MusikerInnen, davon gibt es zwar wenig, aber es gibt welche, vertritt und auch politische Interessen vertritt. Wir leisten Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit bei den PolitikerInnen, die ja auch nicht immer so richtig Bescheid wissen, was uns betrifft oder was uns beschäftigt. Und versuchen auch Dinge zu ändern und zu verbessern, damit das berufliche Musikmachen im besten Fall ein bisschen einfacher wird. Und das kann man sich so vorstellen, so doof das klingt, wie so ein Lobbyverband, den andere Branchen auch haben. Wenn zum Beispiel die Bauern etwas stört, dann gibt es Bauernverbände, die sich für die gerade machen. Wenn eine Gewerkschaft Tarife erhöhen möchte, dann sagt die Gewerkschaft, es wird gestreikt und so weiter und so fort. Und ich glaube, so kann man uns als ein Verband für freie Musikschaffende auch verstehen. Und im besten Fall wollen wir irgendwann mal sowas sein wie der ADAC für die freischaffenden Musikschaffenden.
Die Idee, diesen Verband ins Leben zu rufen, entwickelte sich während der Corona-Pandemie. Eine Zeit, in der die gesamte Kulturbranche, wie auch viele andere Bereiche, die Auswirkungen der Einschränkungen zu spüren bekommen haben. Geschlossene Bühnen, abgesagte Tourneen, wegbrechende Einnahmen und eine große Unsicherheit darüber, wie es überhaupt weitergehen kann. Gleichzeitig wurde in dieser Krise deutlicher denn je, wie verletzlich die Strukturen sind, auf denen das Arbeiten von freischaffenden MusikerInnen basiert. Genau in diesem Moment wuchs der Wunsch, etwas zu verändern und denjenigen eine gemeinsame Stimme zu geben, die bislang oft ungehört blieben.
Also der Verband hat sich tatsächlich in der Pandemie gegründet. Und jetzt ist es so, dass es in Deutschland doch so unterschiedliche kleinere Verbände gibt, die aber oft sehr branchen- und spartenspezifisch sind. Und in Corona ist eigentlich sehr deutlich geworden, dass unser Beruf eine größere Lobby braucht und auch eine repräsentativere Lobby. Das hat man in unserer Szene oft gehört, mit so, oh, wir haben ja niemanden, der uns vertritt. Und daraus ist Pro Musik entstanden, auch aus der Notwendigkeit eben PolitikerInnen und einer Öffentlichkeit zu erklären, welche Notwendigkeiten wir haben und das auch stellvertretend eben für eine Szene gut tun zu können. So ist das im Prinzip gekommen. Ideen dafür gab es sicherlich immer auch mal vorher, aber richtig die Notwendigkeit, sich zu gründen und zu sagen, so, hier ist jetzt ein Verband, das kam tatsächlich erst mit Corona.
Und gerade weil die Situation in dieser Zeit so brenzlig war, hat der Verein auch sehr schnell Zuspruch und Zuwachs bekommen. Viele MusikerInnen suchten nach Orientierung, nach Austausch und nach einer Instanz, die ihre Anliegen bündelt und sichtbar macht und fanden genau das in diesem Zusammenschluss.
Das ging tatsächlich ganz schön schnell mit Feedback und auch mit Mitgliederzuwachs, eben weil die Notwendigkeit und die Dringlichkeit in Corona auch so doll da war, dass wir als Beruf gesagt haben, oh, wir brauchen jemanden, der uns hilft oder der auch wirklich die nötige Schlagkraft hat, um eben bis in den Bundestag zu bestimmten Ding durchzudringen oder dort auch mitzumischen. Und so ist das, also freuen wir uns immer über die Resonanz, die wir bekommen und die auch immer größer und besser wird. Also das ist schon richtig toll und wir haben das hehre Ziel, dass wir uns in wenigen Jahren einfach komplett von unseren Mitgliedsbeiträgen nur finanzieren können und nicht mehr auf sonstige Supports sozusagen angewiesen sind.
Nun sind 5 Jahre vergangen. Die unmittelbaren Einschränkungen der Pandemie liegen zwar hinter uns, doch ihre Folgen prägen die Musiklandschaft bis heute. Viele der Strukturen, die damals ins Wanken geraten sind, haben sich nicht vollständig erholt. Und parallel dazu sind neue Herausforderungen entstanden, die den Alltag freischaffender MusikerInnen weiter erschweren. 2025 sehen sich viele mit einem Arbeitsumfeld konfrontiert, das deutlich komplexer geworden ist. Fördermittel sind knapper, die Kosten für Live-Auftritte höher und die wirtschaftlichen Einbrüche der vergangenen Jahre wirken bei vielen weiterhin nach. Gleichzeitig verschieben sich Marktmechanismen, Geschäftsmodelle und technologische Rahmenbedingungen im rasanten Tempo. Kurz gesagt, auch wenn die Bühnen längst wieder geöffnet sind, bleibt die Situation für Musikschaffende angespannt. Und einige Themen drängen heute stärker denn je in den Vordergrund.
Also man kann sagen, das Thema digitale Vergütung, das ist seit eh und je einfach ein brisantes Thema, was auch nicht besser wird und ja auch eben mit der Pandemie nicht besser geworden ist, weil auch der Live-Markt doch ganz schön ins Straucheln gekommen ist. Und wenn man da merkt, dass an mehreren Tischbeinen es wackelt, ist die digitale Vergütung auf jeden Fall ein Thema davon. Und was auch noch auf uns zurollt oder gerade zu rollen droht, ist das große Thema KI in der Musik. Ne? Also die Streaming-Plattformen werden jetzt schon damit geflutet. Wie gehen wir damit um? Wie werden Musikschaffende fair dafür vergütet, wenn ihre Sachen genutzt werden? Wer entscheidet das überhaupt? Sitzen wir da mit an einem Tisch, wenn das entschieden wird? All solche ganzen Dinge. Und darüber hinaus, das ist auf jeden Fall eine Lehre aus Corona, beschäftigt uns ganz doll das Thema soziale Absicherung. Also auch da gibt es noch nicht so wirklich gute, sinnvolle Modelle. Auch Elternschaft als Musikschaffende, das sind alles schwierige Dinge und das beschäftigt uns alles.
Gleichzeitig zeigt sich an manchen Stellen, dass sich strukturell zumindest ein bisschen was bewegt und auch erste ganz konkrete Verbesserungen sichtbar werden.
Also ein ganz konkretes Beispiel ist unter anderem beim Deutschen Musikrat wurde in diesem Jahr darüber verhandelt, dass es gibt ja auch immer mal geförderte Projekte, öffentlich geförderte Themen und dort wurde jetzt, und das ist zumindest ein großer Schritt nach vorne, festgelegt, dass es Honoraruntergrenzen gibt für Musikschaffende. Das gab es bis dahin noch nicht. Und jetzt ist es so, immer wenn ein Projekt öffentlich gefördert wird, dann heißt es, dass Musikschaffende nicht mehr unter einem Tagessatz von Summe X arbeiten dürfen. Und bei solchen Gesprächen nehmen wir dann auch teil und können Interessen und Standpunkte vertreten. Und das ist natürlich sehr konkret und sehr spürbar für alle, die dann irgendwie in so einem Projekt dann mal wieder arbeiten. Und was ja dann auch eine Strahlkraft hat auf Projekte, die nicht gefördert werden, weil dann Leute plötzlich woanders angeblich viel schlechter bezahlt werden. Und das wirft natürlich Fragen auf und erhöht auch den Druck, dass wir fairer bezahlt werden können.
Gerade beim Thema digitale Vergütung wird besonders deutlich, wie tief die strukturellen Probleme sitzen. Die Einnahmen aus dem Streaming waren für Musikschaffende schon immer viel zu gering. Und trotz des enormen Wachstums der Plattform hat sich an dieser grundsätzlichen Schieflage kaum etwas verbessert. Während sich Technologien, Hörgewohnheiten und Geschäftsmodelle rasant weiterentwickeln, bleiben faire Vergütungsstrukturen jedoch weiter hinterher. Für freischaffende MusikerInnen ist es kaum möglich, solche komplexen Themen neben dem täglichen Arbeiten an Musik, Konzerten und vielleicht auch dem Unterrichten selbst zu stemmen. Umso wichtiger ist es, dass Verbände diese Missstände sichtbar machen, Gespräche mit Politik und Industrie führen und überhaupt erst dafür sorgen, dass EntscheidungsträgerInnen verstehen, wie groß der Handlungsbedarf ist. Genau an dieser Stelle zeigt sich, wie bedeutend diese Interessenvertretung heute geworden ist.
Also jetzt ein konkretes Patentrezept, außer zu sagen, die Summe pro Stream und das Vergütungsmodell müsste angepasst werden, habe ich jetzt natürlich nicht, ne? Also, aber wir sind natürlich sehr da dran, Gespräche zu suchen mit PolitikerInnen und tun das auch immer mehr. Und was man sagen muss, dass seitens der Politik für viele Jahre eben nicht so ein klares Bewusstsein darüber war, wie schlecht es aussieht und wie groß die Schieflage ist. das lag eben auch daran, dass Verbände wie unserer bis vor wenigen Jahren gar nicht so oft mit an solchen Tischen oder Ausschüssen saßen. Und das ändert sich jetzt gerade. Also Wolfram Weimer hat vor einigen Monaten ja verkündet, dass er eigentlich gerne so eine Art Plattformabgabe bei Meta und wem auch immer noch, Google oder so, glaube ich, einführen wollte. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für uns, um da einzuhaken und zu sagen, okay, das ist ein richtiger Schritt in die Richtung, aber die müsste ja auch für uns als Musikschaffende, für die Streaming-Anbieter gelten. Und das sind Dinge, in die man konkret reingehen kann. Aber ich will nicht lügen, das Thema Streaming wurde über viele Jahre ganz schön doll verschlafen und die Bretter, die da zu bohren sind, die sind noch sehr dick und das Brett wird auch noch dicker, weil KI jetzt auch noch dazu kommt. Und man kann dann halt nur sagen, es ist aber eben wichtig, dass sich Interessenvertretungen genau um solche Themen kümmern, weil ich das als Musikschaffende in meinem Alltagsgeschäft, während ich mich um Gigs oder Platten oder so kümmere oder ums Unterrichten, weil ich das ja alles gar nicht machen kann. Und das sind dann oft auch eben Gespräche in Büros, irgendwelche Ausschüsse, Themen. Mein Co-Vorsitzender Christopher Annen war zum Beispiel auch im EU-Parlament und hat dort gesprochen. Und das ist ein großer Teil von der Arbeit, eben EntscheidungsträgerInnen auf unsere Seite zu ziehen.
Und während bereits beim Streaming enorme Baustellen bestehen, verschärft sich die Lage durch den rasanten Fortschritt im Bereich künstliche Intelligenz noch einmal deutlich. KI-generierte Musik flutet schon jetzt die Plattform, oft ohne klare Kennzeichnung, ohne Transparenz und ohne Regeln dafür, wie mit geschützten Stimmen, Kompositionen oder auch Stilen umgegangen werden darf. Für viele Musikschaffende stellt sich deshalb nicht nur die Frage nach fairer Vergütung, sondern auch nach Kontrolle über das eigene kreative Material und nach dem Schutz davon. Welche Haltung man persönlich dazu einnimmt, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Doch die grundlegenden Fragen bleiben für alle gleich wichtig.
Es hängt ja auch davon ab, ob Musikschaffende der Meinung sind, dass KI generell zu verteufeln ist und dass man das nicht will. Und andere wiederum sagen, na ja, aber ich möchte dafür fair bezahlt werden. Und was eine faire Bezahlung ist, wenn eigene Sachen genutzt werden, auch das ist ja dann noch ein großes Fragezeichen oder eine Definitionssache. Was aber total wichtig ist, was ganz, ganz dringend hergestellt werden muss, das ist Transparenz. Denn aktuell wissen wir nicht, was irgendwelche Plattformen genau benutzen, womit die trainiert werden. Und das Problem, das größere Problem ist, das, was dabei rauskommt, wird ja in irgendeiner Form wieder monetarisiert. Und das passiert auf Grundlage eben von urheberrechtlich geschütztem Material. Und das darf nicht passieren. Das heißt, je nachdem, wie man selbst so drauf ist, muss es eine Opt-in Option geben. Also ich als Musikschaffender muss mich dafür entscheiden dürfen, ob ich das überhaupt will oder nicht. Und ich muss vorher wissen, was damit passiert und wie viel Geld ich kriege. Und allein diese Fragen sind aktuell noch nicht geklärt und das ist total wichtig.
Und an genau diesen Fragen ist auch der Verband Pro Musik aktuell dran.
Also ich glaube jetzt gerade eine Meldung aus den vergangenen Wochen war, dass die drei Majors mit Spotify und auch Suno AI Vereinbarungen getroffen haben zu möglichen Lizenzvereinbarungen und im Falle von Spotify sogar noch weitreichender zur Erstellung von KI-Produkten. Das wurde jetzt so nebulös bezeichnet und das ist eigentlich schon das Problem, dass da Entscheidungen und Ideen getroffen werden auf Basis von Material von Menschen, die da nicht mit am Tisch sitzen. Und ja auch noch das große Problem oder dieses Fragezeichen im Raum steht, wenn ich diesen Sachen nicht zustimme, werde ich dann vielleicht noch schlechter bezahlt als ohnehin schon? Werde ich dann noch unsichtbarer auf so einer Plattform mit Editorial Playlists, die entscheidet, wer gesehen wird oder nicht? Und da sind wir schon sehr dran und fordern unsere Transparenz ein und versuchen uns da auch laut und gerade zu machen. Ja, das ist aber sehr konkret, das passiert quasi morgen alles.
Neben all den technologischen und strukturellen Herausforderungen spielt natürlich auch die Frage nach den politischen Rahmenbedingungen eine große Rolle. Denn ob faire Vergütung, bessere Arbeitsbedingungen oder neue Schutzmechanismen, all das braucht nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch finanzielle Mittel. Umso wichtiger ist deshalb der Blick auf den Bundeshaushalt und darauf, welchen Stellenwert Kultur dort bekommt. Für das kommende Jahr ist eine Erhöhung des Kulturetats um rund 10% vorgesehen. Doch was bedeutet das eigentlich konkret für die Kulturszene und für freischaffende MusikerInnen?
Das kann man so ganz konkret leider gar nicht beantworten. Also, was auf jeden Fall positiv hervorzuheben ist, dass einige Institutionen und zum Beispiel auch Verbände gestärkt worden sind. Da gehören zum Beispiel wir als ProMusik auch dazu und müssen uns beim Kulturausschuss herzlich dafür bedanken. Also das ist schon mal cool. Auch der Festivalförderfonds hat meines Wissens mehr Geld bekommen. Und dann gibt es noch andere Projekte im Bereich von Kulturbauwesen, da bin ich jetzt gar nicht so drin, die ja auch so eine Art Leuchtturmprojekt vom Kulturstaatsminister sind, was man jetzt nicht so überblicken kann. Was man sagen muss, ist, dass das erstmal immer ein positives Signal ist, wenn der Kulturetat wächst, aber gleichzeitig auch ganz schön dringend notwendig, denn es kann auch sein, dass diese 10% ganz schön schnell aufgefressen worden sind, eben wenn wir über Kostensteigerungen sprechen. Also jeder, der ein Festival oder eine Veranstaltung plant, der hat ja schon seit den letzten 3 Jahren ganz schön doll damit zu kämpfen, dass einfach jeder Bauzaun, den er mietet, irgendwie ein Vielfaches teuer geworden ist oder ein Dixi-Klo. Und der freut sich sicherlich über die 10%, wenn sie dann auch wirklich bei ihm ankommen. Aber das kann sein, dass die auch einfach bitter notwendig waren, ne? So, und ich glaube, festhalten muss man, jede Erhöhung ist zu begrüßen und gleichzeitig muss man festhalten, dass in der Kultur schon seit vielen Jahren so viel auf Kante genäht ist, dass das echt überfällig ist und eigentlich auch nicht ausreicht.
Doch selbst mit mehr Kulturförderung bleiben viele Bereiche der Musikbranche weiterhin unter starkem Druck, besonders der Live-Sektor. Denn hier zeigt sich sehr deutlich, wie tiefgreifend die Folgen der vergangenen Jahre noch nachwirken und wie viele zusätzliche Faktoren hinzugekommen sind, die Veranstaltung heute schwer planbar und deutlich teurer machen. Gleichzeitig hat sich auch das Verhalten des Publikums verändert, was die Situation für Clubs, VeranstalterInnen und MusikerInnen weiter verkompliziert.
Ja, also wenn man sich live umschaut, dann sieht man, dass vor allem mit Corona sich viele Dinge verändert haben, die ja Probleme geworden sind. Also einmal hat sich das Publikumsverhalten verändert. Leute gehen sehr viel spontaner auf Konzerte, lustigerweise aber nicht für besonders teure Konzerte. Also es gibt ja diese riesigen Live-Events von Adele, Taylor Swift, Bruce Springsteen und wie sie alle heißen. Da werden sich Karten sehr weit im Voraus für irre viel Geld bestellt. Aber eigentlich alles, was kleine und mittlere Konzerte betrifft, wird sehr viel schwieriger zu kalkulieren. Und gleichzeitig sind eben durch Fachkräftemangel, Corona-bedingt, Inflation, Ukraine-Krieg, viele Posten im Live-Geschäft absurd teuer geworden. Und das geht von Energie, das geht zu Miete, das geht über eben Technikpersonal, Hotelkosten, also Unterbringungskosten für MusikerInnen. Da ist eine ganze Menge passiert, was den Live-Betrieb erschwert. Und das in Kombination zu einem Publikum, das ich nicht mehr einschätzen kann, ist echt eine explosive Mischung. Und gleichzeitig muss man da nochmal auch aus musikschaffenden Sicht auch noch dazu hinzufügen, man erreicht die Menschen auch noch schwieriger. Also dadurch, dass alles so internetzentriert ist und das Internet sich auch in eine Richtung entwickelt, die fast mehr Masse als Klasse haben möchte, also das Noise-Level noch viel lauter wird, ist es sehr schwer, in so einer fragmentierten Welt Leute zu erreichen, die dann auf ein Konzert wollen.
Beim Reeperbahn-Festival war ProMusik Teil des Panels Imagine Togetherness, wie wir die Zukunft der Live-Musik sichern. Dort ging es um die Frage, wie sich die massiv unter Druck stehende Live-Branche stabilisieren lässt. Zwischen Superstars, die Stadien füllen, und kleinen Bühnen, die mit steigenden Kosten, unsicheren Ticketverkäufen und struktureller Ungleichheit kämpfen. Diskutiert wurde unter anderem ein solidarisches Modell, das an erfolgreiche internationale Beispiele anknüpft. Etwa ein Live Music Fund Germany, getragen von der Branche selbst, oder staatliche Mechanismen wie eine Ticketabgabe nach französischem Vorbild, um Clubs, Festivals und NewcomerInnen gezielt zu stärken. Im Vorfeld des Festivals fand dann auch noch der Musikdialog Hamburg statt, zu dem die Stadt erneut SpitzenvertreterInnen der Musikwirtschaft eingeladen hatte. Im Fokus standen die Ergebnisse einer großen Studie zur Lage deutscher Musikfestivals, die Zukunftsperspektiven für NachwuchskünstlerInnen und, passend zum Festivalmotto Imagine Togetherness, die Frage nach mehr Solidarität innerhalb der Branche. Wie Kultur- und Mediensenator Carsten Broster betont hat, geht es genau bei solchen Treffen darum, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten. Doch wie gelingt der Schritt von diesen wichtigen Gesprächen hin zu tatsächlichen spürbaren Veränderungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist natürlich das Best-Case-Szenario, dass man solche Treffen macht und man am besten mit einer Art To-Do rausgeht oder mit einem Handlungsauftrag an Personen, die auch wirklich was verändern können. Gerade in so politischen Kreisen ist das dann oft ja ein klarer Handlungsauftrag an die Politik. Und wenn ich mir sowas wie den Musikdialog anschaue, gerade für so den Hamburger Raum, dann geht Carsten Broster mit seinem Team da vielleicht raus und die überlegen sich, welche Punkte sie haben, um ansetzen zu können. Also ganz konkret, ich nehme mir jetzt mal Clubs und ich nehme mir sowas wie Lärmschutzverordnung oder ich nehme mir auch Gentrifizierung und solche Sachen. Das sind ja auch Sachen, die wir in Hamburg ganz viel haben und die große Probleme bringen, um Live-Standorte attraktiv zu halten und überhaupt zu erhalten. Und wenn man sowas anbringt, also solche Menschen kommen zusammen und tragen ihre Sorgen und ihre Nöte und vielleicht auch ihre Herausforderungen so zusammen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eben mit den Bezirksämtern und mit den Ortsämtern schaut, wie man solche Räume schützen kann. Also welche Verwaltungsinstrumente habe ich oder vielleicht auch welche rechtlichen Instrumente habe ich oder kann sie gesetzlich erschaffen, um Kultur zu fördern. Und das Gleiche ist eben auch in dem Bereich, wenn ich sage, naja, okay, es fehlt an so vielen Stellen Geld und es ist aber eine politische und gesellschaftliche Entscheidung, dass man Musik gerne erhalten möchte, dann besteht die Möglichkeit, auf die Suche nach Töpfen zu gehen, um Musik zu unterstützen, also um VeranstalterInnen zu unterstützen oder auch ganz konkret Musikschaffende. Ich weiß zum Beispiel, dass Rock City in Hamburg es durchgesetzt hat gerade kürzlich, dass der Live-Fonds, also eine Art Zuschuss für das Mieten von Tourbussen, massiv erhöht wurde. Und das ist eine wirklich sehr, sehr spürbare Erleichterung für Musikschaffende, die auf Tour gehen und ja auch unser Hamburger Exportprodukt sind sozusagen, damit die auch wirklich sich weiterentwickeln und zeigen können. Und solche Themen werden natürlich in solchen Kreisen besprochen und dann eben nochmal in kleineren Kreisen meistens nachgefasst und dann schaut man, was geht und was nicht.
Und genau solche konkreten Schritte zeigen, wie viel sich durch ein gemeinsames Engagement tatsächlich bewegen lässt. Damit diese Arbeit weitergehen kann und noch mehr Stimmen in diesem Prozess gehört werden, braucht es allerdings auch eine starke Community. Wer sich also selbst einbringen, vernetzen oder Unterstützung bekommen möchte, hat bei ProMusik verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Also, erstmal kann man ganz einfach auf unsere Website gehen und im Prinzip mit ein paar Mausklicks sein Interesse an einer Mitgliedschaft bekunden und Mitglied werden. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, ganz direkt mit dem Verband in Austausch zu gehen und selber Themen anzubringen. Es gibt regelmäßig unterschiedliche Veranstaltungen, wo man uns treffen kann und wo man sich auch vernetzen kann. Es gibt AGs zu bestimmten Themen, in die man sich einbringen kann. Und es gibt zum Beispiel bei ProMusik auch den Artist Elevator. Das ist ein Projekt, das auch Unterstützung gefördert wird und eben zum einen individuelle Beratung macht zum Thema Selbstständigkeit. Die Möglichkeit einer Rechtsberatung für Musikthemen ist grundsätzlich auch möglich nach einer kurzen vorherigen Abstimmung, ne, so wegen Sinnhaftigkeit zu bestimmten Themen, die man dann so hat. Und es gibt ein Starterkit für die Selbstständigkeit. Also was muss ich dann alles wissen, um erstmal als Musikschaffende selbstständig zu sein und so weiter. Also es gibt viele wirklich schnell spürbar hilfreiche kleine Ansatzpunkte. Und das kann man einfach sich online sozusagen reinziehen und sich vor allem auch ganz schnell online anmelden, wenn man das möchte.
Farawas mit dem Song Mulla. Farawas war in diesem Jahr für den Award des Verbands ProMusik nominiert. Eine Auszeichnung, mit der besonderes Engagement für die Interessen aller Musikschaffenden gewürdigt wird. Farawas stammt aus dem Iran, wo Frauen offiziell nicht singen dürfen und lebt heute in München. Umso entschlossener setzt sie sich für die Rechte von Frauen und queeren Communities im Nahen Osten ein. Mit ihrem gemeinnützigen Verein The Right to Sing gibt sie marginalisierten Gruppen eine Stimme und kämpft dafür, dass ihr Recht auf künstlerischen Ausdruck gesehen und geschützt wird. Und wer noch mehr über ihre Arbeit und Musik erfahren möchte, Farawas war kürzlich auch im Videoformat Quotes zu Gast. Dort spricht sie ausführlich über ihre Geschichte und ihr künstlerisches Schaffen. Der Award, für den sie nominiert war, würdigt genau dieses besondere Engagement innerhalb der Musikszene. KollegInnen, die sich für bessere Bedingungen, mehr Sichtbarkeit und kulturelle Teilhabe stark machen. Wie die Auswahl dafür getroffen wird, erklärt Nina Graf so.
Also, da gibt es noch keine, gibt es keine krasse Richtlinie zu. Aber wichtig ist, dass wir KollegInnen aus der Musikszene belohnen und auch sichtbar machen wollen, die sich für den Erhalt und für eine Verbesserung unseres Jobs und für kulturelles Engagement einsetzen. Und man kann Leute nominieren, das kann im Prinzip eigentlich jede Person, man kann sich aber nicht selbst nominieren. Und dann wählen wir sozusagen im Vorstand gemeinsam mit der Geschäftsführung auf Grundlage dieser Kriterien aus, wen wir dann sozusagen für die Wahl zulassen. Bisher war das noch nicht so, dass das so viele mögliche Nominierte gewesen waren, dass man irgendwie so eine Linie ziehen musste, dass man sagt, okay, jetzt nur noch 10, weil mehr geht nicht. Das kann natürlich sein, dass sich das nächstes Jahr ändert, aber wir sind auch auf jeden Fall dran und haben das letztes Jahr schon gesagt, wir müssen mal ein paar Richtlinien noch ein bisschen stärker klarziehen, damit das nicht zu valide ist, aber zu variabel ist.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben gehört, wie vielfältig und gleichzeitig herausfordernd die Realität freischaffender MusikerInnen im Jahr 2025 ist und wie wichtig es ist, dass ihre Stimmen gehört werden. In politischen Räumen ebenso wie in der Öffentlichkeit. Ein großes Dankeschön an Nina Graf für die offenen Einblicke in ihre Arbeit als Künstlerin, als Aktivistin und als Vorstandsvorsitzende von ProMusik. Und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gern weiter, hinterlasst uns eine Bewertung, abonniert Ruhestörung auch gerne oder schreibt uns euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann mit meiner Kollegin Leonie Möhring. Ich bin Liz Remter und verabschiede mich mit einer Empfehlung von Nina Graf. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Ja, ich habe eine britische Sängerin entdeckt, die ich ganz, ganz toll finde. Und die hat eine knaller Klavierballade rausgebracht. Und ich finde, die sollen alle hören. Das ist Sienna Spiro mit Die on This Hill. I'll take my pride.